Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist einer der spektakulärsten und schauerlichsten Prozesse, den Frankreich je erlebt hat. Ein scheinbar liebender Familienvater soll seine Frau jahrelang unter Drogen gesetzt und sie von anderen Männern vergewaltigt haben lassen. Seit Anfang September sitzt der Beschuldigte Dominique Pellicot auf der Anklagebank und muss sich mit 51 Mitangeklagten für seine Taten verantworten. Und seine missbrauchte Ex-Frau Giselle Pellicot kämpft dafür, dass alles aufgedeckt wird. Wieso der Fall Pellicot auf emotionaler wie gesellschaftspolitischer Ebene so bewegt und welche Abgründe er noch zutage bringt, darüber sprechen wir heute. Stefan Brändle, du berichtest für den Standard aus Frankreich und du erlebst gerade, wie dieser Prozess das ganze Land in Atem hält. Warum stößt dieser Fall deines Erachtens auf so viel Interesse?
Es geht grob gesagt um eine Vergewaltigungsaffäre ungeheuren Ausmaßes. Inszeniert wurde sie von einem französischen Rentner, der Dominique Pellicot, 71 Jahre alt heute, ein Mann, der als guter Familienvater galt, der früher beim Stromkonzern Électricité de France als ganz normaler Arbeiter gewirkt hat und in seinen Nächten auf einer Webseite unbekannte Männer sozusagen angeheuert hat, um seine Frau zu vergewaltigen. 51 Angeklagte, über 80 Verdächtige, von denen zum Teil nicht alle identifiziert werden konnten. Und als Gegenpart seine Frau, die Giselle Pellicot, 72 Jahre alt und eine ungeheuer mutige Frau, die offen an diesem Prozess auftritt, flankiert von ihren drei Kindern. Und sich bewusst ist, dass sie durch ihr Auftreten vielleicht einige Dinge, was sexuelle Gewalt anbelangt, in Frankreich ändern kann, aber sich auch eben bewusst ist, dass sie deshalb ihr ganzes Intimleben offenlegen muss. Dieser Prozess findet in Avignon statt. Die Pellicots haben ein bisschen außerhalb gewohnt, in einer Villa mit Swimmingpool in Mazan, das ist ein kleines provenzalisches Dörfchen. Und es ist eben auch dieser Kontrast zwischen der Idylle einer Provence-Gegebenheit und der Monstrosität eines solchen Faits divers, der das Interesse der ganzen Nation in Frankreich seit Tagen unterhält und dazu führt, dass die Medien fast stündlich über diesen Fall berichten.
Das klingt ja ebenso gruselig wie fast unvorstellbar, dass ein Mann seine Frau über Jahre von anderen Männern vergewaltigen lässt. Was sagt denn die Anklage? Wie soll dieses Verbrechen abgelaufen sein? Wie ist es aufgeflogen und was wird letztlich strafrechtlich konkret Pellicot vorgeworfen?
Ganz einfach Vergewaltigung. Das ist der Hauptvorwurf. Aufgeflogen ist er allerdings nicht deswegen, sondern weil er mit seinem Handy, das er in einem Korb platziert hatte, in einem Einkaufszentrum in Carpentras, das ist ein anderes provenzalisches Städtchen, den Frauen unter die Röcke gefilmt hat. Das hat ein aufmerksamer Türsteher hat das gemerkt und hat ihn gepackt und auf die Polizei gebracht. Und die Polizei hat dann in den Computern von Dominique Pellicot massive Ordner, Dossiers gefunden, die mit Videos und Filmen belegen, dass er Leute, unbekannte Männer, zu sich nach Hause kommen lassen hat und die seine Frau vergewaltigt haben, und zwar seine Frau, die vorgängig mit Schlafmitteln, mit ungeheuer hohen Dosen, bis zu 10 Schlaftabletten aufs Mal, richtiggehend unbeweglich und völlig eingeschläfert gemacht worden waren. Und dieses Szenario, um es so zu nennen, wurde offenbar während 10 Jahren wiederholt. Es sind deshalb neben Dominique Pellicot 51 andere Männer angeklagt, die zum Teil vorbeigekommen waren in diesen Nächten. Es sind insgesamt über 82 Männer betroffen. Die meisten sind jetzt eben vor Gericht, aber auch viele konnten eben trotz dieser Videofilme nicht identifiziert werden. Das ist natürlich eine massive Dimension, die man sich fast nicht vorstellen kann und die dazu führt, dass dieser Prozess, der anfangs September begonnen hat, bis am 20. Dezember dauern wird.
Du hast eingangs schon eine Webseite erwähnt, über die Pellicot an diese fremden Männer herangekommen ist. Wie genau soll das funktioniert haben? Was wissen wir darüber, wie sich diese Männer mit Pellicot verabredet haben?
Kennengelernt haben sich diese Männer über eine Webseite, die hieß coco.fr. Das kann man heute sagen, weil die ist verboten worden, die existiert nicht mehr. Das war eine Swinger-Website, wie man sie nennt, in der ein Unterkapitel darin bestand, dass man seine Frau anderen Männern für Sexspiele anerbot. An und für sich schon schlimm genug, aber beim Dominique Pellicot, der selbst einen solchen Unterordner eröffnete auf dieser Webseite, ging es nicht nur darum, sondern es ging um ganz konkret Vergewaltigung, weil er seine Frau anderen unbekannten Männern zur Vergewaltigung anerbot und sein Unterordner hieß deshalb auch «à son insu», was zu übersetzen wäre mit «gegen ihren Willen». Viele machten mit, fanden das interessant, gaben dann auch zu, dass sie dieselben Fantasien hätten. Da war zum Beispiel ein Jean-Pierre M., ein Fernfahrer dabei, der vergewaltigte und ließ seine Frau auch vergewaltigen während 5 Jahren, 12 Mal insgesamt. Und das Auffällige, das mich echt frappiert, ist, dass die ganze Familie, nämlich 5 Kinder, seine Frau, ihren Mann als einen liebenden Familienvater geschildert haben. Auch jetzt vor Prozess war diese Frau, die Silja, eine Nebenklägerin, die sagte, das sei ein guter Gatte gewesen, sie habe ihn geliebt. Diese Frau auch, die ist während einer dieser Vergewaltigungsnächte aufgewacht, weil offenbar die Schlafmitteldosis nicht so groß war und die hat dann festgestellt, dass sie gefilmt wurde und hat ihren Mann zur Rede gestellt und er hat sich dann mit ein paar Ausflüchten auszureden versucht, aber diese Frau kam auch nicht weiter und man sieht da, dass die ganze Geschichte irgendwie auch Dunkelzonen hat, aber gleichzeitig sieht man auch, dass es ganz verschiedene soziale Klassen gab, die da beteiligt waren. Bei Dominique Pellicot eine eher gehobene Mittelklasse und das führt dazu, dass die Ermittler eigentlich zum Schluss gekommen sind, dass das nicht der soziale Unterschied eine Rolle spielt, sondern die familiäre, die private und sehr persönliche Seite.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann gab es neben Giselle Pellicot noch weitere Opfer in diesem Fall, die von ihren Ehemännern zur Vergewaltigung angeboten wurden oder auch von ihren Ehemännern vergewaltigt wurden. Und laut Ermittlern ist die große Gemeinsamkeit nicht die soziale Herkunft, sondern dass sie in toxischen Beziehungen waren. Hauptanklägerin ist in dem Fall Giselle Pellicot. Welchen Eindruck hat sie denn auf dich gemacht in diesen ersten Prozesstagen?
Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Also am ersten Tag wusste man nicht, ob sie überhaupt erscheinen wird. Sie kam dann flankiert von ihren 3 Kindern trotzdem in den Prozess und hat dort sehr mutig, sehr tapfer fast gesprochen. Sie hat gesagt, sie wolle nicht, dass dieser Prozess hinter geschlossenen Türen stattfinden solle, wie die Angeklagten gefordert haben und weiterhin fordern, sondern sie wolle, dass das alles ausgebreitet werde, was diese Untaten dieser Männer betrifft. Ein Satz, der mir geblieben ist, das Schamgefühl muss die Seite wechseln. Nicht sie solle sich schämen müssen, dass sie das Opfer dieser Vergewaltiger war, sondern die Vergewaltiger sollen sich schämen müssen für diese unendlich grauslichen Dinge, die sie ihr angetan hätten. Deshalb findet der Prozess jetzt sehr offen statt. Gisèle Pelicot muss auch gerade stehen jetzt. Sie muss erzählen, welches Martyrium sie durchgemacht hat. Sie hat gesagt, sie habe diese hohen Schlafmitteldosen gekriegt, ohne ihr Wissen natürlich. Das habe ihr Mann beim Nachtessen in den Teller geschüttet. Und sie hat auch eigentlich dann vorausgenommen, was die Einwände der Gegenseite sein könnten, nämlich, dass es ein bisschen unverständlich sei, dass sie während 10 Jahren nichts gemerkt haben will. Sie hat das damit gerechtfertigt, dass sie Absenzen gehabt habe, viel Gedächtnisverlust durch diese hohen Schlafmitteldosen. Sie meinte auch, sie habe Alzheimer eine Weile lang und sie hat auch Unterleibsschmerzen gehabt. Sie hat auch mehrere Gynäkologen aufgesucht, die haben aber nichts festgestellt. Und es ist zu befürchten, dass in diesem Prozess noch viel mehr Details an die Oberfläche kommen werden, wenn die Verteidigung dieser Angeklagten versuchen wird, sie auf diesem sehr delikaten Gebiet zu destabilisieren. Ganz generell kann man sagen, dass Gisèle Pelicot, die ist ja 72 Jahre alt, sehr ruhig, sehr gemessen reagiert, wenn die Gegenseite spricht, vor allem diese Anwälte, die die Gegenseite vertreten. Am Mittwoch allerdings ist sie erstmal aus sich herausgekommen, sie ist wütend geworden, als man ihr so indirekte Vorhaltung gemacht hat. Sie hätte das wissen müssen, ihre Unwissenheit sei nicht plausibel, sie habe etwas geahnt. Es gibt auch Fotos, wo sie einmal mit offenen Augen zu sehen ist und einmal mit einem Lächeln. Sie hat dann geantwortet, das seien nicht diese Videoaufnahmen der Vergewaltigung, sondern das seien Fotos, die ihr Mann privat von ihr genommen habe und da sei sie auch nicht eingeschläfert gewesen. Und sie hat dann gesagt, aber alle diese Unterstellungen, das mache sie wütend, weil da versuche jetzt die Gegenseite eben wieder die Schuldfrage umzukehren und eigentlich sie als die Schuldige hinzustellen. Und das lehnt sie nicht nur ab, sondern das macht sie wütend.
Am vergangenen Dienstag hat erstmals auch der Angeklagte Dominique Pelicot ausgesagt. Wie hat er denn versucht, sich zu rechtfertigen?
Er hat fast eine Woche lang geschwiegen, hat sich auch hinter irgendwelchen gesundheitlichen Problemen versteckt, meines Erachtens. Er ist dann auch am Stock sehr dramatisch ins Gerichtsgebäude gekommen. Erstaunlicherweise hat er dann, auch wenn er mit einer kleinen Stimme gesprochen hat, hat er sich sehr klar ausgedrückt und er hat Sätze gesagt, die mir jetzt noch geblieben sind. Einer dieser Sätze war, «Je suis un violeur», «Ich bin ein Vergewaltiger», hat er ganz klar gesagt. Er hat auch gesagt, dass er sich nicht nur schuldig fühle, sondern auch sich als solcher bekenne. Und ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass dieser Dominique Pelicot die ganze Debatte dominieren will. Er beurteilt die anderen, er beurteilt sich. Er sagt auch gleich, warum er diese Schandtaten angerichtet hat. Er rechtfertigt das damit, dass er zweimal als 9-Jähriger und als 14-Jähriger Junge selber vergewaltigt worden sei. Dafür gibt es allerdings keine Belege. Aber der Richter hat das nicht mal gefragt, da hat der Dominique Pelicot schon geantwortet. Ich glaube, er geht relativ schlau vor. Was nicht bewiesen ist oder beweisbar ist nach 5-10 Jahren, das bestreitet er. Insofern ist seine Einvernahme auch nicht sehr neu inhaltlich. Hingegen, was schon bewiesen ist, was offenbar auch in diesen Videofilmen zum Ausdruck kommt, das räumt er schon ein, bevor er auch nur dazu einvernommen wird. Und er sagt dann, je suis coupable, also ich bin schuldig. Und er hat zum Beispiel auch, was nicht bewiesen ist, bestritten, dass er sich an seinen eigenen Kindern vergangen hat, vor allem an seiner Tochter Caroline. Und als er das gesagt hat, hat sie, die neben Gisèle Pelicot sitzt, also neben ihrer Mutter, hat dann reingerufen, tu mens, also du lügst. Und da hat man gemerkt, dass schon innerhalb der Familie heute eine ungeheure Spannung vorhanden. Die Gisèle Pellicot, die nennt ihren Ex-Mann, von dem sie seit kurzem geschieden ist, auch nicht mehr ihren Mann, sondern sie spricht immer von Monsieur Pellicot, also von dem Herrn Pellicot. Und das zeigt eben auch, wie heute die Verhältnisse in diesem Gerichtssaal sind.
Was sagen denn die Nebenangeklagten, die vielen Männer, die Frau Pellicot mutmaßlich vergewaltigt haben sollen?
Sie versuchen sich aus der Affäre zu ziehen, und zwar mit einem Argument. Sie sagen, sie hätten deshalb nicht eine Vergewaltigung begangen, weil sie nicht gewusst hätten, dass die Frau fast bewusstlos war, völlig unbeweglich zwar, aber sie hätten gedacht, zumal ihr Gesicht zum Teil mit einem Tuch abgedeckt war, sie hätten gedacht, dass es sich um ein Sexspiel handle, zwar zwischen Mann und Frau, dass da irgendwas inszeniert werde, dass er gesagt habe, kommt, ihr könnt auf meine Frau losgehen, die so tut, als wäre sie halb tot oder weiß nicht was, und das soll offenbar irgendwelche Fantasien befriedigen. Auf jeden Fall, juristisch stellen sich diese über 50 Nebenangeklagten oder Mitangeklagten auf den Standpunkt, dass sie die Giselle Pellicot nicht vergewaltigt hätten. Die Verteidiger fragen auch, ob denn Giselle Pellicot nichts aufgefallen sei, wenn sie am Morgen ihre Morgentoilette gemacht habe. Das Ganze fand nämlich ohne jegliches Präservativ statt. Die Verteidiger fragen auch, manchmal habe doch Giselle Pellicot nach ihrer Einvernahme bis am Nachmittag geschlafen, wegen der Wirkung der Schlaftabletten natürlich, ob sie da ihren Mann nie zur Rede gestellt habe. Und die Giselle Pellicot wird sich dazu noch genauer äußern müssen. Aber sie sagt jetzt schon eben ganz generell, hört mal auf, mir ständig Vorwürfe zu machen. Je ne suis pas la coupable. Ich bin nicht die Schuldige in diesem Gerichtssaal.
Klingt jedenfalls nach einer Herausforderung für die Verteidigung, die vielen Nebenangeklagten da als unschuldig und unwissend darzustellen. Was denkst du denn, wie wird dieser Prozess zumindest mal für den Hauptangeklagten Dominique Pellicot ausgehen?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass im Punkt des Hauptangeklagten Dominique Pellicot die Dinge relativ klar sind. Erstens wegen der Videofilme und zweitens jetzt auch wegen seinem Geständnis. Das Strafmaß beträgt 20 Jahre für Vergewaltigung in Frankreich und ich würde damit rechnen, dass er zu diesem Höchstmaß verurteilt wird. Dazu kommt, dass er auch noch verdächtigt wird, zwei jüngere Frauen in Frankreich zu verschiedenen Zeitpunkten in den 90er Jahren ermordet zu haben.
Ermordet zu haben?
Vergewaltigt und dann ermordet. Es handelt sich dabei um zwei Immobilienagentinnen, die sich bereit erklärt hatten, dem Herrn Pellicot Wohnungen vorzuführen und mit denen er sich deshalb auch allein vorfand. Und zumindest in einem Fall wurde das DNA von Pellicot an einem Tatort vorgefunden. Ich weiß nicht, wie es im zweiten Tatort ist, aber man nimmt an, dass da nach diesem Vergewaltigungsprozess ein zweiter Prozess, Mordprozess gegen Dominique Pellicot folgen wird.
Das heißt, neben diesem grauenhaften Prozess, bei dem es um die Vergewaltigung seiner eigenen Frau geht, laufen auch noch Ermittlungen zu einem Doppelmord, der Pellicot angehängt wird. Wieso ist das nur ein Nebenschauplatz aktuell in diesem Prozess?
Das wird kaum je erwähnt, weil jetzt ist 4 Monate lang Pellicot-Prozess, Vergewaltigung, alles Scheußliche. Aber da sein DNA vorgefunden wurde, das hätten die nicht mal gefunden, wenn sie nicht sowieso unter Beobachtung gehabt hätten.
Also der vielleicht aufsehenerregendste Prozess, der in Frankreich seit langem stattfindet, hat jetzt auch vielleicht auch noch dazu geführt, dass ein weiteres schreckliches Verbrechen aufgedeckt wird. Und das wird aber erst danach verhandelt.
Genau. Das ist eigentlich fast etwas vom Verrücktesten, das mir je begegnet ist in meiner doch schon längeren Karriere als Berufsjournalist. Der Dominique Pellicot scheint wirklich ein Mann wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde gewesen zu sein. Die Psychiater attestieren ihm auch eine komplett gespaltene Persönlichkeit. Tagsüber war er der liebende Familienvater. und in der Nacht wurde er zum Mörder und Vergewaltiger. Gleichzeitig sagen die Psychiater, dass das nicht eine Pathologie sei, diese Gespaltenheit, und dass Pellicot voll zurechnungsfähig gewesen sei und auch heute noch sei und deshalb sich nicht auf irgendwelche mildernden psychologischen Gründe oder Motive berufen zu können.
Stefan, das ist so ein arger Fall und er wird uns wohl noch länger beschäftigen. Aber was denkst du, welche gesellschaftlichen, politischen Konsequenzen könnte dieser Fall noch haben? Wird es da auch auf gesellschaftlicher Ebene in Frankreich ein Nachspiel geben?
Ja, auf jeden Fall. Die gesellschaftliche Debatte hat schon begonnen. Viele Frauenverbände sind am Prozess beteiligt und präsent. Andere haben in ganz Frankreich, in mehreren Städten, am letzten Samstag demonstriert, weil sie sagen, dass dieser Prozess, dieser schreckliche Fait divers, eben sehr viel Aussage über die Zustände, die noch heute in Frankreich und auch über Frankreich hinaus herrschten, insofern als die Frage der Einwilligung bis heute nicht geregelt sei in Frankreich. In anderen Ländern ist das heute der Fall, zum Beispiel in Spanien ist die Frage der Einwilligung heute klar. Es ist alles eine Vergewaltigung, was ohne Einwilligung stattgefunden hat. In Frankreich ist das noch nicht der Fall. Da werden verschiedene Tatbestände herbeigezogen, wenn es eine Vergewaltigung gewesen sein soll. Drohung, Überraschung, Gewalt, Zwang, das sind alles Kriterien, die eben dazu führen, dass die Vergewaltigung als gegeben angenommen wurde. Zwang, dieses vierte Kriterium, ist in diesem Fall sicher gegeben durch die Verabreichung von Schlafmitteln. Aber da sagen eben auch jetzt die Nebenangeklagten, wussten wir nicht, wie hätten wir das wissen sollen und so weiter. Und das wird jetzt von diesen Frauenverbänden als faule Ausrede hingestellt. Sie sagen, auf dieser Webseite coco.fr war ganz klar von Gewalt die Rede, zum Teil sogar von Vergewaltigung. Wer will meine Frau vergewaltigen und so weiter. Diese Männer, die wussten das auch. Sie wurden ja aufgefordert, ihr Auto ein bisschen weiter von der Villa von Pellicot abzustellen. Sie wurden gebeten, die Hände zu wärmen, damit sie, wenn sie die Giselle Pellicot berührten, nicht sie aufweckten durch die Kälte ihrer Hände und so weiter. Und daraus ziehen die Feministinnen den Schluss, dass eigentlich die Lage völlig klar ist und dass dieser ganze Fall eben auch ganz klar zeigt, dass eine Art von Culture du Viol, also von Vergewaltigungskultur, nach wie vor in Frankreich existiere. In diesen Webseiten natürlich, aber auch darüber hinaus. Es ist ganz klar, dass ohne ein gewisses Umfeld wahrscheinlich dieser Fall in seiner Monstrosität, auch in seinem ganzen Ausmaß mit 80 Vergewaltigern nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht eine gewisse Bereitschaft dazu bestehen würde, auf Webseiten, die das Ausleben dieser strafrechtlich relevanten Fantasien eben auch zuzulassen.
Denkst du, dieser Fall wird letztlich zu einer Gesetzesänderung bezüglich Vergewaltigungen führen in Frankreich?
Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie jetzt der Prozess ausgehen wird. Ich könnte mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen, wobei das auch davon abhängen wird, welche Regierung in Frankreich an der Macht sein wird. Die Forderung nach einer Gesetzgebung, ähnlich wie in Spanien, wird aber in Frankreich auf jeden Fall aufkommen. Und damit der Versuch, eine ganz klare Regelung einzuführen, eine Frau, die nicht die Einwilligung signalisiert oder ausdrücklich bekannt gegeben hat, muss als vergewaltigt angesehen werden. Und das, glaube ich, könnte schon eine Folge dieses sehr medialen Prozesses sein.
Ob es dazu kommt, werden wir sehen. Der Vergewaltigungsprozess gegen Pellicot, der läuft noch bis Dezember und womöglich wird er danach auch noch wegen Mordes angeklagt. Wie es in dieser Sache weitergeht, das wirst du berichten. Stefan Brändle, herzlichen Dank und liebe Grüße nach Paris.
Danke euch und Grüße nach Wien.
Alles zum Fall Pelicot lesen Sie natürlich auch auf der Standard.at. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick. Da sprechen wir über die neuesten Entwicklungen im Nahostkonflikt. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nach den Pager-Bomben und explodierenden Walkie-Talkies im Libanon hat Israel nun auch mehrere direkte Angriffswellen auf die dort ansässige Hisbollah-Miliz gestartet. Israelische Kampfflugzeuge haben seit Donnerstagabend rund 100 Raketenwerfer der Hisbollah bombardiert. Am Freitag kam es zum Gegenangriff. Innerhalb einer Stunde wurden 130 Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert. Internationale Beobachter warnen davor, dass das Vorgehen zu einer direkten Bodenoffensive im Südlibanon führen könnte. Die UN fordert eine sofortige Deeskalation der Situation. Zweitens, die Folgen des Hochwassers haben Österreich weiterhin fest im Griff. Zugverbindungen sind zum Teil weiterhin eingeschränkt. Vor allem auf der Weststrecke zwischen Wien und Salzburg gibt es nach wie vor große Einschränkungen. Die Reparatur- und Aufräumarbeiten sollen mindestens bis zum 9. Oktober andauern. Welchen Schaden das Hochwasser angerichtet hat, dazu gibt es nun erstmals Schätzungen. Von 600 bis 700 Millionen Euro geht der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs derzeit aus. Ökonomen der Johannes Kepler Universität Linz schätzen, dass es noch mehr sein wird. Bis zu 1,5 Milliarden Euro an Schaden könnte die Flut angerichtet haben. In Österreich gelten nach wie vor zahlreiche Gemeinden als Katastrophengebiet. Mehr als 400 Menschen sind derzeit evakuiert. Die Hochwasserwelle bewegt sich nun Richtung Deutschland. Die Lage bleibt angespannt. Und drittens, welche politischen Folgen die Katastrophe eine Woche vor der Wahl noch haben kann, das hören Sie ab morgen in unserem Schwesterpodcast Inside Austria. Dass finanzielle Unterstützung aus dem Katastrophenfonds aufgesteckt wird, das hat die Regierung schon angekündigt. Eine Steuerentlastung, mit der viele Parteien im Wahlkampf werben, wirkt dadurch noch unrealistischer als bisher. Was es mit dem Steuersystem in Österreich generell auf sich hat und wer davon am meisten profitiert, das sehen Sie am Sonntag in unserer Videoserie Österreich erklärt. Österreich erklärt finden Sie auf YouTube und auf derstandard.at. Dort finden Sie auch die aktuellsten Updates zum weiteren Weltgeschehen. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Falls Sie uns noch nicht abonniert haben sollten, dann machen Sie das am besten auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Geben Sie uns auch gerne eine gute Bewertung und schreiben Sie uns einen netten Kommentar. Das freut uns immer sehr und hilft uns dabei, von noch mehr Menschen gehört zu werden. Thema des Tages wird produziert von Tobias Holub, Margit Ehrenhöfer und mir. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba und schönes Wochenende.